Tage miteinander. Ich habe mich gefreut, wieder mal auf Ostern zu kommen. Es ist gar noch nicht so.
Sind schon besser. He? Ja, es gibt gewisse Themen in unserem Leben, die vielleicht uns selber betreffen, aber unsere Familie oder unsere Freunde nicht so. Es gibt gewisse Themen, wo wir wie sehr gut drin sind, drin bewandert sind, uns je nachdem schon damit beschäftigt haben und andere nur Bahnhof verstehen. Es gibt aber auch das andere, dass vielleicht Familienangehörige oder Freunde über ein Thema bewandert sind und wir wissen gar nichts darüber. Aber ich glaube, es gibt ein Thema, unter auch vielen anderen auch, das uns alle betrifft, wo wir alle schon Erfahrungen damit gemacht haben, und zwar mit unseren lieben Nachbarn. Ich denke, jeder von uns hat solche. Auf näher oder weiter Distanz, wie auch immer, aber jeder von uns lebt in einer Umgebung, wo er Nachbarn hat. Der Gilbert Kies, ein Krimi-Autor, hat mal gesagt, wir schaffen uns unsere Freunde, wir schaffen uns unsere Feinde, aber Gott gibt uns unsere Nachbarn. Hat irgendwo doch niemand auch ein tieferes Wort in sich. Freunde, die können wir wie irgendwo selber auslesen, Beziehungen vertiefen. Wir können auch beeinflussen, wenn jemand verrückt wird auf uns oder nicht. Aber wer neben uns zügelt, da haben wir häufig keinen Einfluss drauf. Ausser die Wohnung nebenzu gehört uns auch. Aber im meisten Fall können wir das nicht beeinflussen. Und es gibt sehr wahrscheinlich so Momente, wo wir den Nachbarn vielleicht sieht, wie er reinzügelt und denkt, bitte nicht der. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehabt. Aber vielleicht verbirgt ja eben so, wie das Zitat hier heisst, irgendwo noch immer einen tieferen Gottesplan, dass genau der Nachbar neben uns zügelt. Zugegeben, es gibt ja auch Nachbarn, die man nicht regelmässig begegnet. Wir wohnen vielleicht im gleichen Block, Tür an Tür, aber den Nachbar sieht man vielleicht einmal in der Waschküche pro Jahr oder im Quartierfest, wenn man ihm über den Weg läuft. Es gibt Nachbarn, die man kaum sieht, kaum eine Begegnung hat. Ebenfalls ein Zitat von einer Frau, Rosemarie Tscher, sie hat geschrieben, mit den Nachbarn verhält es sich oft ähnlich wie mit gewissen Gemüsesorten. Am meisten lieben wir sie, wenn wir sie selten zu Gesicht bekommen. Vielleicht kennt ihr auch so Nachbarn in eurer Umgebung, wo ihr genau das auch denkt. Und dann, irgendwann kommt Ferien. Die Zürcher haben noch Ferien, wir im Aargau nicht mehr. Und plötzlich ist das ein oder andere, wo während der Abwesenheit zu erledigen wäre. Und wer ist denn gerade eigentlich auf erster Hand? Der liebe Nachbar. Der kann doch den Briefkasten leeren, der kann meine Meersäule fuhren und allenfalls noch Pflanzen gießen. Super, hat man so Nachbarn. Wenn wir mal ehrlich sind mit uns selber, obwohl wir mit gewissen Nachbarn durch den Alltag durch nicht so viel zu tun haben, sehen wir jedoch Tag für Tag, was der Nachbar macht oder eben nicht macht. Vor einiger Zeit ist ein Nachbar von mir auf mich zugekommen und hat gesagt, weisst, ich schaue dir nie in den Garten rein. Du darfst machen, was du willst. Mir geht das alles gar nichts an. Etwa zwei Wochen später ist genau der Nachbar zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe gesehen, dass du im Garten etwas umbaust. Was genau machst du? So viel zum Thema nicht schauen. Aber bleiben wir noch bei dem Punkt. ist nicht manchmal so, dass wir in der Gefahr stehen, nicht nur zu schauen, sondern das, was wir sehen, auch irgendwo noch einmal zu bewerten, zu beurteilen oder sogar zu verurteilen. Und wenn ich heute über das Thema rede, dann stelle ich mich auch in das Thema rein, weil auch ich habe Nachbarn, aber auch andere Mitmenschen, wo ich merke, wie das eine Herausforderung ist. Ich glaube, es gibt die unterschiedlichsten Lebenssituationen, wo wir im Alltag drin stehen, wo wir manchmal eben nicht nur schauen, sondern häufig auch damit beschäftigt sind, dass wir beobachten, bewerten, beurteilen oder eben sogar verurteilen. Und manchmal in dem ganzen Bewerten und Beurteilen merken wir manchmal gar nicht, dass wir eigentlich ähnlich oder vielleicht sogar genau gleich reagieren wie die Leute, die wir gerade bewertet haben. Ich möchte mit euch einen Bibeltext anschauen aus dem Alten Testament. Doch bevor wir den miteinander lesen, kurz die Vorgeschichte, was vorhin passiert ist, dass eben das hat noch einen müssen geschehen. Und zwar lesen wir vom König David. Er hat regiert über Israel. Und genau der König, der regiert hat, der ein angesehener Mann war, lesen wir, wie er sich verliebt hat in eine Frau. Das ist eigentlich nichts Außergewöhnliches, ja eigentlich auch etwas Schönes. Ihr Name war Bathseba. Ihr merkt, bei dieser Geschichte von David und Bathseba hat es einen Haken. Nämlich Bathseba war bereits schon verheiratet mit dem Uriah. Das hat David nicht abgehalten, sondern er hat trotzdem die Nähe zu dieser Frau gesucht. Und aus dieser Nähe ist Bathseba schwanger geworden. Zu dieser Zeit ein absolutes No-Go. Das geht definitiv nicht. Und plötzlich ist David, der grosse König, irgendwo in einer schwierigen Situation gewesen. Absolut verstrickt, wenn das auskommt. Mit verschiedenen Tricks hat er versucht, irgendwo das Malheur, das ihm passiert ist, so zu vertuschen, dass es niemand merkt. Aber die Tricks, die er angewendet hat, haben nicht funktioniert. Und so hat er zu härteren Rüstungen müssen greifen und er hat den Befehl gegeben als König, dass er soll, oder dass die Kriegsleute den Uriah sollen zuvorderst an die Front stellen. Und was ist passiert? Es liegt auf der Hand. Der Uriah ist zuvorderst an der Front gestanden und ist umgekommen. Wenn man jetzt Fossen betrachtet und Geschichte nicht kennt, denkt man, jetzt handelt David absolut sozial. Er nimmt die Bathseba, die plötzlich Witwe geworden ist, zu sich in den Palast. Ein König sorgt für die Witwe. Von außen betrachtet absolut freundlich, zuvorkommend, eigentlich das Beste, was man machen kann. Und für David die Möglichkeit, das Malheur wie zu vertuschen, zu verdecken. Was von außen für die Leute nicht sichtbar ist und David hofft, dass sie in die Vergessenheit geht, ist für Gott nicht unsichtbar. Er schickt den Prophet Nathan zum David und genau der Nathan, der Prophet, erzählt im David eine Geschichte. Und die möchte ich euch vorlesen aus dem 2. Samuel 12, die Verse 1 bis 13. 2. Samuel 12, 1 bis 13. Ein reicher und ein armer Mann lebten in derselben Stadt. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme besaß nichts außer einem kleinen Lamm, das er erworben hatte. Er versorgte es liebevoll und zog es zusammen mit seinen Kindern groß. Es durfte sogar aus seinem Teller essen und aus seinem Becher trinken. Und nachts schlief es in seinen Armen. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte seinem Gast, der einen weiten Weg hinter sich hatte, etwas zu essen anbieten. Aber er brachte es nicht über sich, eines seiner eigenen Schafe oder Rinder zu schlachten. Darum nahm er dem Armen sein einziges Lamm weg und bereitete es für seinen Besucher zu. Da wurde David vom Zorn gepackt und brauste auf. So wahr der Herr lebt, dieser Mann hat den Tod verdient. Denn dem Armen soll er 4 Lämmer geben, für das eine, das er ihm rücksichtslos weggenommen hat. Da sagte Nathan zu David: Du bist dieser Mann. Der Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen: Ich habe dich zum König von Israel erwählt und dich beschützt, als Saul dich umbringen wollte. Dem gesamten Reichtum Sauls und auch seine Frauen habe ich dir gegeben. Ganz Israel und Juda gehört dir. Und sollte dir das noch zu wenig sein, würde ich dir sogar noch mehr schenken. Warum also missachtest du meinen Willen? Warum hast du getan, was ich verabscheue? Den Hethiter Uriah hast du ermordet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du, David, bist der Mörder Urias. Denn du hast angeordnet, dass Uriah im Kampf gegen die Ammoniter fallen sollte. Von mir hast du dich abgewandt und Uriah die Frau weggenommen. Darum sollen nun von an in jeder Generation einige deiner Nachkommen einen grausamen Tod erleiden. Ich, der Herr, sage dir, jemand aus deiner eigenen Familie wird dich ins Unglück stürzen. Ich selbst werde dafür sorgen. Du musst erleben, wie ein Mann, der dir sehr nahe steht, dir deine Frauen wegnimmt und in aller Öffentlichkeit mit ihnen schläft. Was du, David, heimlich getan hast, das lasse ich am helllichten Tage geschehen. Ganz Israel soll Zeugen sein. Da bekannte David: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan erwiderte: Der Herr hat dir vergeben. Du wirst nicht sterben. Soweit der Text, den ich euch ein paar Gedanken heute Morgen möchte mitgeben. Aber vorhin noch zuerst ein bisschen Hintergrundinformationen zu dieser Geschichte, dass man das eine oder andere vielleicht ein bisschen besser einordnen kann. Wo der David die Geschichte hört, wo der Nathan ihm erzählt, braust er auf. Er wird zornig heiss. Und er fällt relativ zügig ein sehr hartes Urteil. Der reiche Mann soll sterben und bevor er stirbt, soll er noch das Vierfache von dem, was er im armen Mann genommen hat, zurückgeben. Vielleicht habt ihr euch gefragt, wieso kommt jetzt der David innert Kürze auf das Vierfache zurückgeben. Wir finden einen Hinweis in den Gesetzesbüchern im 2. Buch Mose 21, 37. Dort gibt nämlich Gott selber die Regelungen im Volk Israel. Dort heisst es: Wenn jemand ein Rind, ein Schaf oder eine Ziege stiehlt und das Tier schlachtet oder verkauft, muss er für das Rind 5-fachen Ersatz geben und 4-fachen für das Schaf oder die Ziege. Das ist das Gesetz, das Gott im Volk Israel gehet. Und der David, könnte man sagen, handelt da oder urteilt da ganz nach dem Gesetz. Absolut legitim, dass der Reiche das Vierfache zurückgeben muss. Zu dieser Zeit, wo der König David gelebt hat, war es üblich, dass wenn ein König sein Amt abgehet oder gestorben ist, dass sein ganzes Vermögen im nächsten König weitergegeben worden ist. Zum Teil ist das dann in der Familie geblieben, weil ein Nachfolger von ihm, also ein Sohn, König geworden ist. Ist das nicht der Fall gewesen, hat nicht die Familie vom verstorbenen König ausgeerbt, sondern eben der neue König. Und da geht es um Besitz, es geht um alles Materielle, aber es geht auch um Diener und Sklaven, die so weitergegeben worden sind. Und wir haben es in diesem Text gehört, sogar das Harem vom König ist weitergegeben worden. Der Saul hat sein Harem im David weitergegeben. Das einfach auch, um ein bisschen nachvollziehen, wieso das da das in diesem Text steht. Zu dieser Zeit, die da passiert, ist der David im Krieg gegen die Ammoniter, einen von seinen Erzfeinden. Und genau bei diesen Feinden schickt er den Uriah an die Front. Spannend ist eigentlich zu sehen, dass sich der David an dem Punkt wie mit seinen ärgsten Feinden verbündet. Man könnte auch anders sagen, der David lässt seine Feinde Drecksarbeit machen, dass sein Plan aufgeht. Sprich, Bathsheba in den Palast zu holen. Und er selber wegen dem nicht schlecht dasteht. Mir bewegt es immer wieder, wenn ich die Geschichte von David und seinem Leben lese. Es wird immer wieder so realistisch, so nöch erzählt und vor allem so ehrlich. Es wird nicht verblümt oder irgendwo wie weggeschwiegen, sondern auch die schwierigen Momente vom Leben von David werden in der Bibel erwähnt. Die Bibel schildert uns ein Leben, das deinem und meinem Leben könnte gleichen. Drei Gedanken, die ich euch heute Morgen mitgeben möchte. Die Geschichte von dem armen und von dem reichen Mann haut David aus den Socken. Wie kann man nur? Ich glaube, wenn wir nicht den geschichtlichen Hintergrund hätten, wieso dass der Nathan im David die Geschichte erzählt, was alles passiert ist, dann würden wir sehr wahrscheinlich ziemlich ähnlich reagieren. Ist gut, ist mir dem reichen Mann auf die Schliche gekommen. Das geht doch nicht. So eine Ungerechtigkeit, in einem armen Mann das einzige Schaf wegnehmen und dann das sogar noch in seinem eigenen Gast aufstellen. Eine absolute Ungerechtigkeit. Und genau so eine Ungerechtigkeit muss doch bestraft werden. Und gibt es nicht auch ein gutes Gefühl, wenn man irgendwo noch immer so Ungerechtigkeit aufdecken kann? Und dann irgendwo das noch zur Sprache bringen, umso besser. Ist es nicht sogar unser Auftrag, bei den anderen Menschen so wie die faulen Eier zu entdecken und ans Tageslicht zu bringen. Ich glaube, ein bisschen können wir im David nachempfinden, wenn er so aufbraust und über die Ungerechtigkeit herzieht. Kann es sein, dass wir uns manchmal in der gleichen Situation eigentlich selber ertappen könnten? Gehen wir zurück zu unseren Nachbarn. Seit längerem beobachten wir einen von denen. Und schon länger haben wir den Eindruck, irgendwo läuft da etwas schräg. Der hat immer ein neues Auto. Und wenn das ein bisschen älter wird, wechselt er es wieder. Da muss doch irgendetwas schräg laufen. Woher nimmt der das Geld? Der muss garantiert schwarz arbeiten und gibt sicher nicht einmal die Steuern an. Wie kann man nur? Ist gut, achtet man ein bisschen auf solche Verhaltenszüge. Ich habe auch genug beobachtet, dass ich es einmal ans Tageslicht bringen kann. Da hat man eine gute Freundin, wo man immer wieder mitbekommt, wie die Kleider bestellt. Und sie zahlt die Kleider nicht, sondern sie legt sie einmal an, tut sie zurück ins Päckchen und schickt sie wieder. Wie kann man nur? Immer die neuesten Kleider und man zahlt nicht einmal etwas dafür. Das geht doch nicht. Da sitzt man in der Gemeinde, also in einer Bank, wie ihr jetzt hier machen. Und von einem, der ebenfalls eigentlich Sonntag für Sonntag im gleichen Bank hockt, hat man gehört. Von einem Freund von ihm, der es einem anderen Freund erzählt hat. Und der hat es meinem Neffen erzählt. Und eben vom Neffen weiss ich es, dass eben genau der, der in der Bankreihe bei mir hockt, im Alltag immer wieder so flucht. Das geht doch nicht. Am Sonntag singt er Halleluja-Lieder und unter der Woche, ich will es gar nicht wissen. Wie kann man nur? Ist doch gut, hat man das einmal gehört. Hat man das entdeckt. Um den Splitter bei einem anderen im Auge zu finden, werden wir zu Meisterdetektiven und Scharfrichter. Es ist doch legitim, so Sachen anzuprangern, wenn unsere Mitmenschen nicht so viel Splitter in den Augen hätten. Dann müssten wir ja auch nicht, aber so sind wir ja fast wie gezwungen. Ein Zitat von Eugen Roth lautet folgendermaßen: Ein Mensch betrachtete einst näher die Geschichte von dem Pharisäer, der Gott gedankt voll Heuchelei dafür, dass er kein Zöllner sei. Gottlob, rief er in eitlem Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. Ich glaube, das Zitat kann ich einfach so lassen. Es wirkt von alleine. Die Geschichte von David verläuft aber ganz anders, als das man könnte erwarten. Der Splitter von dem reichen Mann, wo er die Geschichte gehört hat, wird plötzlich verschwindend klein. Es heisst, dass der Nathan David konfrontiert und sagt, du bist dieser Mann. Vom einen auf den anderen Moment verändert sich die Situation von David um 180 Grad. Er wird vom Richter zum Anklagten. Und seine Schuld wird ihm unverblümt vor Augen geführt. Es steht das im Raum, wo David eigentlich am liebsten gar nicht mehr angesprochen hat, gar nicht mehr zur Sprache kommen lassen. Das, was er wollte verduschen, verdrängen und vergessen. Und genau das wird in dem Moment vom Nathan angesprochen. Das Thema ist plötzlich wieder unausweichlich vor ihm. Und er muss sich wie dem, was er gemacht hat, wieder ganz neu konfrontieren. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieser Moment für David absolut peinlich gewesen sein. Ein Mann, ein König, der im Volk so beliebt ist, der von außen betrachtet eigentlich perfekt war, wird auf einen Fehler hingewiesen, den er gemacht hat. Ja, den er gesündigt hat. Zwei Sachen sind mir bei dieser Szene wichtig geworden. Wenn wir schauen, wie Gott den David mit dieser Schuld konfrontiert hat, dann muss ich staunen. Er hätte es auch ganz anders machen können. Gott hätte David konfrontieren mit seiner Schuld vor der ganzen Familie, ja sogar vor dem ganzen Volk. Aber er hat es nicht so gemacht. Er hat seinen Freund, im David, seinen Freund, den Nathan, zu ihm geschickt. Einen Vertrauten. Gott hat es bewusst so gemacht, dass der David mit seiner Schuld unter vier Augen konfrontiert wird. Nicht vor der grossen Menge. Obwohl Gott das Recht hatte, in aller Härte hier abzurechnen, macht er es nicht. Und mit dem wird deutlich, Gott geht es in dem Moment nicht um Zerstörung. Es geht ihm nicht um Vernichtung. sondern Gott geht es darum, dass der David die Möglichkeit hat, umzukehren, einsichtig zu werden. Es geht Gott darum, dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Die Beziehung, die in dem Moment von Schuld gestört war. Jahre später hat Jesus selber genau auch so gehandelt. In allen Begegnungen, die er mit Menschen hatte und wo die Menschen mit Schuld konfrontiert worden sind, ist es nicht darum gegangen, dass Jesus das Leben der Menschen wollte zerstören oder vernichten, sondern es ist ihm darum gegangen, dass die Beziehung von ihm zu dem Mensch wieder ganz hergestellt werden kann. Dass der Mensch einsichtig wird und die Möglichkeit hat, umzukehren. Diese Beziehung ist ihm wichtiger als jegliche Zerstörung. Und genau das Anliegen hat ihn schlussendlich dann auch als Kreuz geführt. Für uns Menschen. Etwas Zweites, was mir wichtig geworden ist, wo der David mit seiner Schuld konfrontiert worden ist, hat er folgendermaßen reagiert. Da bekannte David, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Der David versucht nicht, irgendwelche Ausreden oder Verharmlosungen zu finden in dieser Situation. Nicht nach dem Motto, der Uriah wäre ja so oder so gestorben. Jetzt ist er halt einfach ein bisschen früher gestorben. Der David versucht auch nicht, die Schuld abzuschieben, nach dem Motto, wenn Bathsheba nicht so eine schöne wäre, sie sich nicht so schön angelegt hat, nicht aufs Dach hoch ist, gerade in dem Moment, wo ich auch da oben war, dann wäre all das nicht passiert. Eigentlich ist doch Bathsheba schuld. Der David versucht keine Ausrede zu finden, er schiebt nicht ab, sondern er steht hin und sagt, ich habe gesündigt. Er ist bereit, für seine Schuld Verantwortung zu übernehmen. Das Handeln von David hat Konsequenzen, für sich selber, aber auch für die ganze Familie. Das muss er Jahre später miterleben oder mitbeobachten, was ihm der Nathan da ankündigt. Bei seinem eigenen Sohn geht das in Erfüllung, was der Nathan gesagt hat. Aber Gott schließt nicht ab mit einem Urteil, sondern mit einer Aussicht, die Leben schafft. Denn der Nathan darf zum David sagen, in all dem Minnen, der Herr hat dir vergeben, du wirst nicht sterben. Eine Verheißung über dem Leben von David. Es wird deutlich, der David bekommt Vergebung und Gnade zugesprochen über. Und genau das ist das letzte Wort von Gott. Vergebung und Gnade. Das letzte Wort von Gott befreit. Es schafft Leben. Wo bist du versucht, deinen Splitter, deine Schuld, deine Sünde irgendwo neu zu vertuschen? Wo bist du versucht, vor allem beim anderen, die Splitter zu finden? Jesus möchte dir heute deinen Splitter, deinen Balken in deinem Leben aufdecken. Aber es geht ihm dabei nicht darum, weil er dich irgendwo bloßstellen will, weil er dich zerstören oder vernichten will. Sondern wenn er dir die Balken aufzeigt, geht es ihm in erster Linie darum, dass die Beziehung von dir zu ihm wieder hergestellt werden kann. Ich wünsche euch allen den Mut, wenn Jesus in eurem Leben etwas offenbart, dass ihr dann nicht Ausreden sucht oder irgendwo andere Schuldzuweisungen machen, sondern ich wünsche uns allen den Mut, wenn das passiert, dass wir Verantwortung übernehmen. Vielleicht hilft es dir, auch gerade heute am Morgen, wenn du das mit einem Vertrauten machst, so wie es David mit dem Nathan gemacht hat. Vielleicht ist auch die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst das ganz bewusst zu tun und so deine Schuld einzugestehen. Wenn ich vorhin schon angetönt habe, ich bewundere den David und ich bewundere, wie sein Leben in der Bibel geschildert wird. Mit was für einer Ehrlichkeit. Und es wird deutlich in all dem innen, was passiert ist, Gott hat David nicht fallen gelassen. Er hat sogar über dem David gesagt, es ist ein Mann nach meinem Herzen. Und ich glaube, genau das hat dazu geführt, dass der David in seiner Fehlerhaftigkeit, die er hatte, immer wieder die Nähe zu Gott gesucht hat. Vielleicht schaust du auf eine Schuld in deinem Leben, die dich immer wieder auch mit Scham erfüllt. Man kann es nicht mehr rückgängig machen, aber die Scham, die löst bei dir aus, dass du sagst, so kann ich doch nicht zu Gott kommen. Mit dem, was ich gemacht habe. Mit der Schuld, die ich in meinem Leben umeinander trage. Wenn du so ein Gefühl hast, so eine Situation, dann möchte dir der David mit seinem Leben Mut machen. Hey, wachs, auch mit dem Schamgefühl vor Gott zu kommen. Und ich wünsche dir, dass du das erleben darfst, dass Gott dir Befreiung schenkt. Genau in dem Bereich von deinem Leben, wo so mit Schuld beladen ist. Und möge sich die befreiende Botschaft, die David vom Nathan übermittelt bekommen hat, auch in deinem Leben entfalten. Dir ist vergeben. Du musst nicht sterben. Gott möchte dir Leben schenken. Amen. Ich möchte mit uns beten. Und Jesus Christus, ich möchte dir von Herzen Danke sagen für die Geschichte von David, wo wir einfach auch darin innen deine Liebe und deine Gnade dürfen erkennen. Danke, Herr Jesus, ist es deine Liebe und deine Gnade gewesen, wo dich in deinem Leben auf dieser Erde bis zum Kreuz geführt hat. Liebe und Gnade, die uns gilt. Und Vater, ich wünsche uns, jedem Einzelnen, auch gerade in diesem Saal, den Mut, dass wenn Schuld im eigenen Leben vorhanden ist und man es irgendwo noch einmal sieht, vielleicht schon länger vor sich her schiebt oder vertuscht, ich wünsche uns den Mut, so wie der David hinzustehen, vor dir und ja, dass wir vor dir können formulieren, wir haben gesündigt. Und danke, stossest du uns in diesem Moment nicht weg, sondern vergiss uns gern. Schaffst Leben. Schaffst Raum zum Leben. Amen.